Feinschmeckertouren, Folge 316.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo, ciao und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Boris Rommel, dem Küchenchef im Zwei-Sterne-Restaurant Le Serre im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Öhringen. Heute hörst du tatsächlich, was der Unterschied zwischen 1, 2 und 3 Michelin-Sternen bedeutet. Du erfährst, was sein Stempel und seine Handschrift ist in diesem Zwei-Sterne-Restaurant und auch sein Signature-Dish. Warum die Tätowierung auf seinem Arm wirklich sein Motto ist und dass es für ihn keine Geheimwaffe in der Küche gibt, aber was für ihn im Fokus ist, das hörst du in dieser Folge und auch, ob du in diesem Zwei-Sterne-Restaurant satt wirst und wie du mit Nachbestellungen dort gerne umgehen kannst. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß beim Genießen. Jetzt geht's los.
Also allein beim Zuhörer läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen tatsächlich. Das hört sich richtig gut an. Da habe ich direkt jetzt noch eine Frage. Wir kennen ja die Teller, die Gerichte von Ein-Sterne-Küchen. Wir haben jetzt selber noch nie von einem Zwei-Sterne-Koch gegessen. Mhm. Was ist der Unterschied? Das interessiert mich.
Ich glaube, der Unterschied zwischen Ein- und Zwei-Sterne liegt so ein bisschen im Detail. Also im Detail heißt, dass wir zum Beispiel im Fingerfood-Bereich unglaublich viele Kleinigkeiten schon am Anfang präsentieren. Natürlich, der Geschmack steht immer an erster Stelle. Die Optik ist, glaube ich, die zweite Geschichte. Es unterscheidet sich, glaube ich, wirklich, was das Filigrane angeht, am Teller. Also wir richten ganz anders an, glaube ich, wie jetzt in einem Ein-Sterne-Restaurant. Da hat man die Möglichkeit, glaube ich, ein bisschen einfacher den Teller zu gestalten. Bei zwei Sternen, finde ich, geht es mehr ins Filigrane. Und beim dritten Stern, das ist aber wirklich alles meine persönliche Meinung, beim dritten Stern hat dann der Koch, weil es gibt aktuell 10 oder 11 Drei-Sterne in Deutschland, so eine ganz eigene Handschrift, wo man sagen kann, das ist ein Teller von Christian Bau oder von Jan Hartwig oder wie auch immer, weil die so eine ganz eigene Handschrift entwickelt haben. Und da geht es dann, glaube ich, so Richtung 3 Sterne. Ich glaube, das ist so der Unterschied 1, 2, 3. Der nächste Koch würde was anderes erzählen wahrscheinlich, aber so sehe ich das eben. 1 Stern ist eine hohe Qualität, es wird schön angerichtet. 2 Sterne definitiv dasselbe, nur dass es eben viel filigraner nochmal ist und vielleicht besser abgestimmt bei manchen Sachen. Irgendwo muss es ja da so kleine Unterschiede geben zwischen 1, 2, 3. Und beim dritten, finde ich halt, ist es der Stil von jemandem persönlich. Ja.
Also vielen Dank für die Einschätzung. Das beantwortet eine Frage, die ich gehabt hätte vorneweg. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, während ich euch so zugehört habe, wie schaffe ich das, das Timing und das Mise en Place daheim wirklich zu optimieren. Ich höre die Botschaft wohl, aber es wird halt irgendwie schwierig. Stichwort Handschrift. Wir haben mal einen Koch interviewt und bei ihm auch gegessen, das ist ein deutscher Kollege auch, der den ersten Stern, einen Stern in Lissabon erkocht hat. Und der hat so eine kleine Signatur auf dem Teller. Das ist so ein ganz kleiner Tomatenwürfel mit einem Blättchen Thymian oder so.
Okay.
Haben Sie auch sowas oder haben Sie einen Signature-Tisch, wo Sie sagen, okay, das ist mein Stempel?
Mein Stempel. Ich sage, ja, wie gesagt, diese klassisch französische Küche, gut, das ist jetzt kein Stempel. Was wir vielleicht haben, was nicht jeder hat, wir arbeiten eben sehr, sehr viel am Gast. Das heißt, wir leben diese klassisch französische Küche in dem Stil, dass wir mehrere Wegen haben. Das heißt, wir haben einmal zum Beispiel einen Wagen, wo wir jetzt auch heute Abend den Gänseleber-Kugelhupf präsentieren. Das ist ein ganz eigen, also alter Klassiker vom Herrn Eiermann. Damit ist der deutschlandweit eigentlich bekannt geworden. Kann ich jetzt sagen, dass ich das erfunden habe, aber ich habe es wieder mit reingenommen und viele Gäste erkennen das auch. Auch der Kugelhupf vom Herrn Eiermann. Genauso ist es jetzt zum Beispiel mit Tranchieren am Tisch. Wir haben jetzt einen Huhn in der Schweineblase und der nächste Kader am Tisch wird tranchiert. Crêpe Suzette am Tisch. Ich glaube, das ist schon nichts, was ich erfunden habe, aber es ist was, was wir leben bei uns oder mit einbringen. Das hat schon was mit dem Stil zu tun. Ein Signature-Dish gibt es vielleicht. Das ist das Kalbsfilet im Tramezzini-Mandel. Das sehen Sie heute Abend auch. Hat eine ganz eigene Optik. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Und das ist so ein Gericht, was wir jedes Jahr eigentlich wieder auf die Karte setzen, weil es unglaublich gut ankommt. Ist so eingepackt in einem Brotmantel mit Spinat, Madeira-Soße dazu. Da würde ich jetzt schon sagen, das ist ein Gericht, was wir als Signature-Dish bezeichnen könnten, ja.
Ich habe jetzt gerade das Stichwort gehört, Huhn in der Schweineblase. So, das habe ich weder in meinem Leben gesehen noch gegessen. Und ich denke, viele Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören, kennen das auch nicht. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie sieht das aus? Also ich habe ein Bild im Kopf. Und zweitens, wie kommt man auf so eine Idee?
Die Idee hatte ich jetzt nicht. Also es ist ein ganz altes Gericht. Das gibt es, wie gesagt, ich glaube schon über 40 Jahre. Wer dieses Gericht immer auf der Karte hat, ist ein 3-Sterne-Restaurant in Paris. Der Koch heißt Eric Fréchon, kocht dort 3 Sterne. Vorstellen kann man sich das so. Wir kaufen die Schweineblasen. Die werden über 8 bis 10 Tage gewässert. Die sind ganz weiß und geruchslos. Dann werden die mit einer Luftpumpe aufgeblasen, dass es aussieht wie ein Ballon. Weil man muss das Ganze ein bisschen dehnen, damit man natürlich das ganze Huhn da auch reinbekommt. Das Huhn kommt da rein, dann kommt ein bisschen Trüffel dazu, ein bisschen Champagner, eine weiße Huhnsoße kommt mit rein. Die Blase wird verschnürt, dass die wirklich zu ist. Also kann man sich wirklich vorstellen wie ein Ballon, der verschlossen ist. Und diese Blase wird dann auf ein Wasserbad gesetzt. Das heißt, wir haben einen Topf mit einer Flüssigkeit, die ist bei 70 bis 80 Grad. Und dieses Huhn wird immer wieder mit dem Kochwasser übergossen. Und man kann sich's vorstellen, es gart einfach in diesem Luftballon. Über 50 bis 60 Minuten in dem Luftballon. Wir präsentieren das draußen am Gast. Die Blase wird aufgeschnitten, das Huhn filetiert oder tranchiert. Und es hat einfach einen unglaublich guten Geschmack, weil der ganze Geflügelschmack eben nicht verdampfen kann oder weggehen kann. Und der bleibt einfach in dem Huhn drin. Ist unglaublich saftig. Es sieht natürlich auch noch schön aus, aber es geht eigentlich mehr darum, den Geschmack von dem Huhn zu komprimieren, sage ich mal. Ja. So kann man sich's grob vorstellen.
Mir wird langsam klar, Tina, was der Unterschied zwischen 1 und 2 Sternen ist. Und das ist natürlich ja auch ein immenser Aufwand, auch an personellem Einsatz und so. Das ist dann schon klar und da kann man sich wirklich auch was ganz Besonderes freuen. Das heißt, so das Thema Klassiker ist für Sie einfach auch ein Standard, den Sie anbieten in der einen oder anderen Form, weil es einfach die Leute auch mögen.
Weil es die Leute, sag ich mal, anspricht. Wenn es so wäre, dass ich jetzt das Huhn mache oder ein Rinderfilet Wellington mache oder etc. und ich merke dann am Gast, oh, das kommt nicht gut an oder das ist langweilig oder die Leute verstehen es nicht, dann müsste man natürlich an dem Stil irgendwas ändern oder müssten sagen, das ist halt der falsche Weg. Aber dadurch, dass ich ja auch jeden Abend mit draußen bin, glaube ich, dass wir da schon in die richtige Richtung steuern. Es muss ja dem Gast gefallen, definitiv.
Jetzt haben wir über Fleisch geredet. Was mich jetzt noch interessiert, es gibt ja viele Leute, die essen ausschließlich vegetarisch. Dann vegan ist ja auch, ich sag mal, ein Küchenstil, was ja immer mehr kommt. Wenn ich jetzt zu Ihnen ins Restaurant komme und ich möchte vegetarisch oder vegan essen, kann ich trotzdem kommen und muss ich das vielleicht vorher anmelden? Oder sind Sie da auch so spontan in Ihrer Küche, dass ich sage, naja, ich kann da auch spontan ein Menü mitbieten? Ja?
Da schicke ich Sie direkt wieder heim. nee, auf gar keinen Fall. Also es ist immer so, wir kochen fast alles. Also eigentlich gibt es nichts, was wir nicht kochen. Wenn Sie jetzt natürlich kommen und sagen, ich will heute Abend Sushi essen, dann sage ich, das geht nicht. Es hat immer viel damit zu tun, dass der Gast, wir können da schon anfangen mit Allergien, wir können weitermachen mit vegan, vegetarisch. Wir haben immer ein vegetarisches Menü, schon seit Jahren mit drauf. Gourmet, Jägerstube, Waldschenke, egal, in jedem Restaurant gibt es immer vegetarische Gerichte. Das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Schwierig wird es dann, wenn wir Richtung vegan steuern oder Richtung verschiedenen Allergien. Weil es einfach so ist, wenn ich mehrere Tage Vorlaufzeit habe oder mir reicht meistens auch schon einen Tag vorher, dass der Gast sagt, ich habe Laktose, ich habe Gluten, ich habe das und das und das. Wenn wir das wissen, können wir da ganz anders arbeiten oder das vorbereiten, wie wenn ein Gast kommt und setzt sich ins Restaurant und sagt, ich hätte gern 5 Gänge vegan. wir kriegen das auch hin. Aber man muss immer verstehen, dass es eine andere, was anderes auf dem Teller liegt, wie wenn ich 2-3 Tage Vorlaufzeit habe. Ich vergleiche das, was heißt vergleichen, oder man kann das ganz gut erklären. Ich kann auch nicht einen Friseurtermin ausmachen und dann sagen, heute möchte ich eine 5-Stunden-Behandlung haben, weil ich mache das und das und das. Und so gibt es ja zig verschiedene andere Sparten, wo ich halt einfach sagen muss, ich hätte gern das, ich hätte gern das und ich hätte gern das. Und es wird manchmal ein bisschen unterschätzt, dass die Gäste kommen und sagen so, ich bin schwanger. Sag ich, ja, herzlichen Glückwunsch, ist schön. Wenn ich es aber einen Tag vorher schon weiß, kann ich das ganze Menü oder auch das Fingerfood dementsprechend gestalten. Also wir kochen wirklich alles, vegan, vegetarisch. Ne? Wenn ich immer ein bisschen Vorlaufzeit habe, ist es einfacher für mich, es ist schöner. Aber es funktioniert auch, wenn sie abends kommen und sagen, ich habe jetzt spontan Laktose, die sie wahrscheinlich nicht erst seit spontan haben. Geht alles. Aber das versuche ich immer den Gästen klarzumachen. Bitte sagen, wir versuchen es auch am Telefon schon abzuklären. Und dann ist fast alles möglich, ja. Auch was Veganes angeht und. Da gibt es mittlerweile so viele Geschichten. Aber man kann sich darauf schon einstellen. Ja. Geht.
Ja, das sollte man auf jeden Fall. Ich meine, in Ihrer Küche ist ja sehr viel Vorbereitung auch. Sind wir auch wieder beim Timing. Ja. Ja. Also da, glaube ich, darf niemand erwarten, dass er sagt, oh, ich hätte da jetzt gern so spontan mal was, weil das ja gar nicht funktionieren würde, ja.
Ja, wobei, das, was ich jetzt gerade gehört habe, ist schon was ganz anderes. Also das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, dass Sie sagen, ja, wir sind trotzdem so spontan, wir können das trotzdem, klar. Sie müssen offensichtlich dann quasi Abstriche an Ihre Qualität machen. Das ist dann nicht so richtig mit Ihrem Qualitätsanspruch vereinbar, das habe ich so verstanden, genau. Aber immerhin, also das finde ich toll, weil das haben wir so auch noch nicht gehört.
Ja, ich sage mal Abstriche in dem Sinne, dass wir zum Beispiel, Sie bekommen abends 4 kalte, kleine Geschichten und dann nochmal 4 warme kleine Sachen und wir stufen dann einfach ab und sagen, so spontan vegan, spontan Laktose, dann gibt es halt anstatt 4 Sachen nur 2 Sachen oder anstatt 4 warme Sachen 3 Sachen. Das ist, sage ich mal, das, wo wir dann einfach reduzieren. Wir nehmen dem Gast halt ein bisschen was weg, aber einfach nur, weil wir nicht so spontan schnell reagieren können, dass wir, weil das Fingerfood, sie setzen sich, gucken in die Karte rein, das Fingerfood wird innerhalb von 3 bis 5 Minuten serviert. Da kann ich jetzt schwierig was Schnelles, Veganes, Schönes kochen. Daher muss man einfach sagen, es wird ein bisschen reduziert, was einfach das Angebot angeht. Ja.
Ja, Sie haben ja auch schon erwähnt vorhin, dass Sie auch ein Kochbuch schon geschrieben haben, Kochen ist Leben, zwischen Kunst und Handwerk. Naja, das fasst ja auch so ein bisschen zusammen. Sie haben ja auch auf Ihrem Arm, glaube ich, eine Tätowierung, die da heißt, Kochen ist Leben, nothing else matters, alles andere ist unwichtig. Also das ist ja schon auch so ein bisschen Ausdruck, ne, ihrer Leidenschaft, denke ich, der Sinn des Lebens. Und Sie haben ja, glaube ich, in dem Kochbuch auch oder ansonsten hier in der Karte einen starken Bezug auch zu vegetarischen, veganen Elementen in der Küche, nämlich Kräutern. Mhm. Was ist da der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, dass wir natürlich eine riesen Fläche hier haben. Gut, 90% ist für die Gäste grob. Aber wir haben im hinteren Bereich des Hauses einen relativ großen Garten auch. Und der wird von mehreren Mitarbeitern oder auch von den Gärtnern, die natürlich im Haus sind, aber mittlerweile auch von einigen Köchen, die wir im Haus haben und den Azubis, also mitgestaltet. Das heißt, wir gehen jetzt im Frühjahr her, hat jetzt schon stattgefunden vor 1, 2, 3 Wochen, alles umgraben, Unkraut etc. rausmachen und dann haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, was bauen wir dieses Jahr da hinten an. Und da bietet sich in der Regel, das Sinnvollste sind immer verschiedene Kräuter, Blüten etc., weil es einfach in der Menge wächst, dass wir sagen können, wir können auch jeden Tag hingehen und die Sachen ernten, die wir für den Tag brauchen. Ich werde dann immer wieder gefragt, ja, was ist mit Tomaten, Gurken, Auberginen, Zucchini und solche Sachen. Wäre mit Sicherheit auch interessant, aber da muss man halt auch ganz ehrlich sein, dafür bräuchten wir riesige Anbauflächen, zu sagen, wir versorgen unser Haus mit selber angebautem Gemüse. Das funktioniert mit Kräutern wunderbar, weil das einfach in einer Menge wächst, um alles zu versorgen. Aber es muss immer verfügbar sein. Also das ist immer die Hauptgeschichte. Und von daher haben wir diesen Garten und der wird zu 90% eben mit diesen ganzen Wildkräutern gepflanzt, Blüten etc. Und da können wir eben jeden Tag ernten. Und das fließt eben viel in die Speisekarte mit ein.
Super. Gutes Stichwort. Woher beziehen Sie Ihre anderen Rohstoffe, die Sie der Form einfach nicht selber anbauen können, weil es natürlich zu viel wäre?
Also wir haben aktuell 23 Lieferanten aus der Region schon im Programm. Also es hat sich so nach und nach aufgebaut. Ich sage mal, als ich begonnen habe, 2016, waren wir noch bei 8 bis 10 Lieferanten. Und nach kam der nächste Bauer. Also wir haben von Lachsforelle, Forellen. Wir haben jemanden, der uns Schafskäse macht. Ich habe eine Dame, die hat Wachteln, die liefert uns jede Woche Wachteleier. Eine Dame, die hat 3 Hühnerherden, Bio-Hühnereier. Wir arbeiten im Jahr, in der Woche, verbrauchen wir grob 2000 Eier in der Woche. Und so hat sich nach und nach dieser regionale Lieferantenkreis aufgebaut, mit denen wir einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Es muss immer, das Wichtigste ist dann natürlich die Qualität, aber das Zweite ist dann auch schon die Verfügbarkeit. Ja, das sage ich auch immer wieder. Ich habe eine Dame, die macht Meusdorfer Landgoggel, Top-Produkt. Aber ich brauche es natürlich in der Verfügbarkeit, dass sie am Abend den Huhn, den Goggel bekommen und der nächste Tisch auch und der nächste Tisch auch. Ich kann dann nicht zum vierten Tisch gehen und sagen, das Huhn ist jetzt leider leer, geht jetzt nicht. Also das ist immer so eine Sache, wo ich den Lieferanten sage, top, aber ich brauche es 6 oder 8 Wochen lang immer in der Stückzahl. Wenn das gewährleistet ist, dann können wir damit arbeiten. Von daher haben wir einen relativ großen Lieferantenkreis hier in Hohenlohe. Aber man muss auch sagen, wir haben halt auch im Gourmet Produkte, die von weiter her kommen, weil einfach das gewünscht ist. Die Leute wollen auch gerne mal einen Hummer oder eine Seezunge, einen Steinbutt essen. Und das ist dann natürlich schwierig aus der Region zu beziehen.
Inwieweit spielt in Ihrer Küche das Thema Bio-Lebensmittel eine Rolle?
Sage ich ganz ehrlich, weniger. Wie gesagt, ich lege sehr viel Wert auf die Regionalität von den Lieferanten. Aber ob die jetzt bio-verifiziert sind oder nicht, habe ich jetzt ehrlich gesagt mich noch nicht damit befasst. Mir ist es eher wichtiger, dass die Bauern hier in der Region oder die, wo halt einfach das Leben unterstützt werden, wie dass ich jetzt immer gucke, ist das bio oder das ist nicht bio. Das ist mit Sicherheit auch eine Geschichte, vielleicht kommt es noch mehr. Es gibt ja schon Unmengen an bio-verifizierten Sachen, aber sage ich ganz ehrlich, die Regionalität, die finde ich wichtig. Die Leute sollen da unterstützt werden, auch die kleineren Sachen. Ob das jetzt bio ist oder nicht, lasse ich mal an zweiter Stelle stehen.
Naja, Sterneküche zeichnet sich ja unter anderem auch dadurch aus, dass natürlich nur absolute Top-Produkte verarbeitet werden. Also das kann man ja einfach voraussetzen. Von daher ist natürlich auch die Regionalität ein Kriterium auch für einfach Frische und einen kurzen Weg eben vom Acker auf den Teller, sage ich mal. Vom Acker durch die Küche auf den Teller.
Ja.
Genau. Gibt es denn irgendwie so 3 wichtigste Grundbestandteile Ihrer Küche? Haben Sie vielleicht ein Lieblingsgewürz oder auch so eine Geheimwaffe, so ein Allround-Mittel?
Das gibt's, glaube ich, nicht. Also so ein Allround-Mittel oder eine Geheimwaffe weniger. Also die Sachen, die auf der Karte stehen, die finde ich gut. Oder die, ich koche natürlich das, was ich auch am liebsten esse, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber dass ich jetzt sagen könnte, mit dem Gewürz arbeite ich am liebsten oder mit dem Produkt, es ist in der Richtung schon eine Geschichte, Fleisch, Fisch ist der Fokus, das muss eine Top-Qualität sein, ein Top-Produkt. Dann finde ich schon, ist das nächste die Soße, eine schöne angesetzte Soße, die natürlich tagelang dauert, bis die mal fertig ist. Und das Dritte sind dann eigentlich die Beilagen, die das ganze Gericht vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Ja. Das sind vielleicht so die 3 Hauptsäulen. Also an erster Stelle steht immer das Produkt, das muss eine Top-Qualität haben, Soße, Beilage. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen.
Und wollen Sie uns vielleicht auch verraten, was Sie am liebsten essen?
Also am liebsten, wenn ich frei habe, gehe ich sehr regional oder sehr einfach essen. Ich esse sehr gerne Innereien, so saure Kalbsnieren mit Bratkartoffeln, Kalbsleber, Berliner Art. So ganz einfache Geschichten. Wenn die gut gemacht sind, finde ich das schon sehr, sehr spannend oder lecker. Ja.
Ja, absolut. Und das ist ja auch was man leider nur noch selten in Restaurants oder in Wirtschaften sieht oder bestellen kann.
Das ist korrekt. Also erzähle ich immer wieder, weil auch Gäste fragen, ja, warum gibt es nicht mehr Innereien? Also wir haben jetzt in der Waldschenke aktuell saure Nieren mit Bratkartoffeln drauf. Hier vorne gibt es Kalbsleber Berliner Art. Und wir sind aber dann, muss ich sagen, zumindest ist das meine Erfahrung, schon so an einem gewissen Punkt, dass mehr eigentlich nicht möglich ist, weil es die Gäste leider nicht bestellen. Also wenn wir jetzt anfangen mit Kuddeln zum Beispiel oder Lunge oder Herz, können auch weitergehen mit Hirn, muss man sagen, wir haben das alles auch schon mal probiert, aber es wird leider einfach nicht bestellt. Die Leber läuft sehr, sehr gut, die Kalbsleber, die Nieren drüben laufen auch gut. Und dann muss ich natürlich auch immer ein bisschen schauen, was funktioniert. Wenn ich ein Gericht drauf habe, was dann einmal im Monat bestellt wird, ist es natürlich schwierig, das auch in der Qualität anzubieten. Dann muss ich es einfrieren, was dann alles einen Qualitätsverlust hat. Und es ist so, es gibt noch, es ist alles verfügbar, aber der Gast bestellt es leider nicht mehr oder sehr selten. Ja.
Ja, das ist ziemlich schade, weil ja dann auch ja, diese Gerichte dann irgendwann vielleicht, wenn man nicht aufpasst, dann auch mal verschwinden, also so gänzlich verschwinden.
Könnte schon passieren. Also ich wäre jetzt auch überfragt, wer noch ein gebackenes Kalbshirn zum Beispiel anbietet oder Kuddeln gibt es noch öfters, aber es ist trotzdem selten geworden. Aber es liegt eher, glaube ich, an der Nachfrage wie an der Verfügbarkeit. Also.
Und wie sieht's mit dem Klassiker der schwäbischen Küche aus? Linsen, Spätzle und Seidewürschle, gibt es sowas bei Ihnen?
Stehen durchgehend in der Waldschinkenkarte drüben auf, genial. Weil das ist so das Leibgericht vom Herrn Wirth. Wirth mag sehr, sehr gerne Linseneintopf, Wienerle dazu, ein bisschen Schmelzer, Spätzle, das ist so sein Leibgericht und von daher steht es auch fast durchgehend auf der Waldschinkenkarte. Ja.
Und dann so richtig schön mit Essig, also so richtig sauer oder...
Ich sage mal, zu sauer darf es nicht sein, aber ich finde, einen gewissen Essig-Touch sollte schon rein in die Linsen. Ein bisschen Speck, das Ganze schön schlotzig oder gehalten. Und dafür ist die Waldschinke eigentlich für diese schwäbische Küche, die wir dort leben, bekannt. Also da sind lauter solche Gerichte mit aufgeführt, ja. Schwäbische Küche.
Ja, interessant. Jetzt kommen wir mal nochmal zum anderen Stil sozusagen. Noch eine Frage an Sie. Auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie persönlich tatsächlich verzichten?
Auf welchen kulinarischen Luxus? Das ist eine sehr gute Frage, habe ich jetzt so noch nicht gehört. Man kann, glaube ich, auf alles verzichten. Das ist, wir könnten auch rein regional hier kochen, ohne Luxusprodukte von weiter her. Das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Also ich, wie gesagt, ich glaube, ich könnte auf alles verzichten, wenn dementsprechend die Qualität von dem anderen Produkt gut ist. Also es ist wirklich sehr schwierig, weil ich mag alles sehr, sehr gern und verzichte jetzt ungern auf das Produkt oder das. Ich hätte damit kein Problem, aber...
Aber wenn Sie nicht müssen, dann wollen Sie auch nicht verzichten.
Ja, wenn und ich auch nicht das muss, ist in Ordnung. Dann würde ich so weitermachen, ja.
Ja. Ja, ich denke, das ist ja auch einfach eine Frage, wo legt man seine Schwerpunkte? Ja? Also wir sind natürlich auch so gestrickt, dass wir für einen Liter Olivenöl gerne 15 Euro bezahlen, wenn wir die richtig gute Qualität haben, direkt vom Erzeuger. Was ich in meinen Motor schütte an Motoröl, das ist mir relativ egal, es muss halt passen, aber ich gebe da keine 30 Euro für einen Liter aus, ja. Manchmal sagen die Menschen ja auch, das ist irgendwie dekadent oder so ein Sternemenü und auch den Preis. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wir haben ja schon besprochen, ne, dieser Personaleinsatz, der Einsatz, Top-Qualität einfach. Ja, auch Dinge natürlich, die woanders herkommen müssen, weil wir haben nun mal keine Hummer hier in der Gegend, das geht halt nicht. Aber wenn man das zusammenzieht und sagt, okay, ich will mir so einen Genuss einfach gönnen und ich will da auch auf nichts verzichten, dann hat man halt seine Priorität aus meiner Sicht völlig richtig gesetzt. Man kann ja auch auf anderes verzichten. Man braucht nicht immer das neueste Handy oder den größten Bildschirm oder das neueste Modell vom Automarkt. Und wenn man es mal in Relation setzt, ja, also eine Karte für irgendwelche Opern oder keine Ahnung, eine Dauerkarte im Fußballstadion oder sonst wo, die kosten ja deutlich mehr. Also insofern...
Das ist definitiv richtig. Ich glaube, das muss immer jeder selber für sich entscheiden. Ich habe so viele Gäste, die sich das einfach gönnen. Die sagen, ich komme einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr. Und weil ich einfach das für mich persönlich mir einfach einen schönen Abend will, ich will was Schönes essen. Viele haben immer im Kopf, oh, werde ich da überhaupt satt? Also ich glaube, ich hatte in 6 Jahren noch niemand dabei, der danach noch in ein anderes Lokal musste, weil er gesagt hat, das reicht nicht. Also man unterschätzt das immer, weil die ganzen Sachen, die dann kommen, Kleinigkeit hier, Kleinigkeit da, ist am Schluss definitiv immer so, dass hier niemand hungrig das Haus verlässt. Ist natürlich schon, es soll der Genuss im Vordergrund stehen, aber ich finde auch immer ganz wichtig, sie sollen nicht aufstehen danach und sagen, jetzt könnten wir schon noch was essen gehen. Das finde ich dann auch den definitiv falschen Weg. Aber wie gesagt, das ist sowas, das muss jeder selber für sich entscheiden. Gebe ich mein Geld fürs Konzert aus, gebe ich mein Geld fürs Auto aus oder gebe ich mein Geld fürs Essen aus? Und der eine oder andere sagt, ich kann es für alles ausgeben, weil das nötige Kleingeld da ist. Aber das ist halt wirklich eine Kopfsache. Und jeder hat da andere Prioritäten. Möchte auch niemand in eine Richtung verleiten. Aber wie gesagt, es sind so viele Leute, auch Gäste im Haus, die sagen, das gönne ich mir jetzt heute Abend. Und dann macht es einfach Spaß, weil die sich drauf einlassen. Und, ja.
Ja, und vor allem, was ich vorher verstanden habe von Ihnen, ist es ja tatsächlich viel, viel mehr als Essen, als Genuss. Also Genuss im doppelten oder vielleicht auch im dreifachen Sinne. Weil ich bekomme etwas fürs Auge, also Kunst auf dem Teller. Ich habe ein großartiges Gericht, was großartig schmeckt vermutlich. Und dann habe ich ja auch noch Show, also Entertainment dabei. Also sozusagen, wenn man das mal alles drei zusammennimmt, ist so ein Menü dann durchaus wieder preiswert.
Ja, also es ist ein Gesamtpaket, sage ich mal, was man bekommt. Ja. Und natürlich hat es dementsprechend seinen Preis, aber wir müssen halt auch immer ein bisschen schauen. So, die ganze Geschichte ist in den letzten 6 Monaten, einem Jahr, sind die Lebensmittelpreise extrem gestiegen. Irgendwo muss ich das natürlich auch weitergeben. Und dementsprechend möchte auch jeder Mitarbeiter sein Gehalt haben, dass er auch leben kann. Ja, man muss das Gesamte sehen. Genau. Dass das so und so viel kostet, hat schon irgendwo seine Rechtfertigung. Es steckt sehr viel Arbeit da drin, die Produkte kosten Geld, die Weine müssen besorgt werden. Das ist alles so eine Sache, die da am Schluss mit einfließt.
Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben ja gerade gesagt, Sie möchten natürlich auf gar keinen Fall, dass jemand hungrig aufsteht, was ja normalerweise auch nicht der Fall ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, dieser Gang hat mir echt so richtig gut geschmeckt und da würde ich gerne noch mal 2 Löffel oder 3 Gabeln davon haben. Ist das für Sie dann ein Problem, wenn dann jemand sagt, kann ich davon noch mal was haben? Also gibt's das dann tatsächlich auch noch? Oder wie gehen Sie überhaupt damit um? Weil wir wissen aus Erfahrung, auch im Bekanntenkreis, dass es sehr unterschiedlich ist. Die einen trauen sich, das zu fragen, und die anderen sagen, das geht ja auf gar keinen Fall, das kann man gar nie fragen. Wie sehen Sie das?
Nee, also fragen kann man mich, glaube ich, fast alles. Auch abends im Restaurant, weil ich bin ja, wie gesagt, immer mit dabei. Und ich frage dann auch zwischendrin ab und zu mal, passt alles, können wir noch was machen? Es ist ganz selten, dass jemand was nachbestellt. Also sagen wir, wenn wir jetzt vom Gourmet-Restaurant reden, in der Jägerstube ist schon öfters, dass man ein bisschen Spätzle, noch ein bisschen Gemüse, noch ein bisschen Soße, das ist ja sowieso gar kein Thema. Aber im Gourmet findet es ganz selten statt, dass jemand sagt, das war so lecker, ich würde es gerne nochmal essen. Weil da kommen ja dann nochmal 3 Gänge hinterher. Wenn man das schafft, muss man ganz ehrlich sagen, dann sagen wir, dauert 10 Minuten, Viertelstunde, können wir das Gericht nochmal präsentieren. Wir haben ja immer noch ein bisschen was im Background, um was nachzumachen. Also, aber das ist ein Fall, der wirklich selten auftritt. Manchmal ist es beim Fingerfood, dass sie dann sagen, oh, diese Karottenkugel, die war so lecker, könnte ich nur eine haben. Aber das ist eine Sache, das dauert 1 Minute und dann bringt man es nochmal raus. Funktioniert fast alles. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen Zeit verbunden, dass man es nochmal kochen muss. Fleisch muss garen, etc.
Ja. Ja, Tina, also ich habe jetzt auch schon den Eindruck gewonnen, dass eine Besonderheit Ihrer Küche und Ihres Stils offenbar ist, tatsächlich auch eine sehr starke Präsenz dann im Restaurant zu haben, was ich sehr spannend finde. Üblicherweise war ja früher zumindest vielleicht nochmal der Rundgang des Chefs am Ende des Abends, um nochmal Hallo zu sagen oder vielleicht auch ein Lob entgegenzunehmen. Sie sind da offenbar sehr präsent. Das finde ich sehr schön und auch sehr interaktiv, kommunikativ. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich für mich habe jetzt schon den Eindruck gewonnen, dass Montesquieu einfach recht hatte. Der hat nämlich mal gesagt, das Essen ist eine der 4 Zwecke des Daseins. Welches die anderen 3 sind, darauf bin ich noch nicht gekommen.
Habe ich auch schon mal gelesen, fand ich sehr gut, definitiv. Ich bin gespannt, was Sie heute Abend sagen. Wie gesagt, das ist eine ganz eigene Geschichte. Der ein oder andere macht das bestimmt auch. Aber wir leben es eben so, dass wir durchgehend von, wir begrüßen sie, platzieren sie und dann geht es mit Essen los und ich bin bei jedem Gang dabei, erzähl was und kann direkt Feedback geben, kann ihnen alles erklären, wie wird was gekocht bis zum letzten Dessert und ist eine eigene Geschichte, glaube ich, aber kommt eben einfach sehr, sehr gut an.
Ja, super, da freue ich mich sehr drauf. Ja, und du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, natürlich werden wir dieses Menü, auf das wir schon sehr gespannt sind, wieder in einer eigenen Podcast-Episode beschreiben. Und Boris Rommel wird auch am Tisch dann einleitende Worte dazu verlieren. Die wirst du natürlich auch hören. Ja, und bis dahin viel Spaß beim Genießen. Stay tuned und alles Gute. Vielen Dank, Herr Rommel, für dieses schöne Gespräch. Und wie gesagt, ich bin schon mega gespannt und freue mich sehr.
Vielen Dank und ich freue mich natürlich auch und auf einen ganz tollen Abend. Ja,
ja, herzlichen Dank. Tschüss. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.